Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Abstimmung über das Kohleausstiegsgesetz geht in eine überraschende Verlängerung, denn bei der Abstimmung hat das Bundestagspräsidium gerade trotz der rechnerischen Mehrheit von Union und SPD keine klare Mehrheit für das Gesetz feststellen können. So ist im Moment die Lage. Aber trotzdem, Herr Kaschuba, die Frage an Sie. Es ist ja so, dass also heute über den schrittweisen Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2038 entschieden werden soll. Ist das, wenn die Entscheidung dann gefallen ist, eigentlich das Ende eines Kapitels der deutschen Industriegeschichte?
Also das ist schon das Ende einer Epoche. Das muss man, glaube ich, und kann man auch noch mal sagen, auch wenn wir grün in die Zukunft schauen, müssen wir schon noch mal zurückschauen und sagen, Kohle und Stahl, also die schmutzigen Industrien, waren natürlich für Europa und vor allem Westeuropa im 18. und 19. Jahrhundert der Start in eine neue Zeit. Sie waren auch nach 1945 die wesentlichen Träger des Wiederaufbaus, vor allem eben in Deutschland. Das muss man eben auch all den Ländern heute sagen, die auf ihre grüne Industrie so stolz sind oder auf ihre Wissensindustrie, dass Nordrhein-Westfalen, dass die Lausitz in der Tat eben eine große Last auch getragen hat. Der Wiederaufbau wäre ohne diese schweren Industrien nicht möglich gewesen. Und insofern geht eben industriegeschichtlich, aber auch bevölkerungsgeschichtlich eine Epoche zu Ende. Vergessen wir nicht, dass eben Hunderttausende Bergleute und Millionen Familienangehörige und andere in dieser schmutzigen Industrie gelebt haben und gearbeitet haben. Auf der anderen Seite natürlich, wir können nur sagen, dann Gottlob, dass die Reise offenbar in eine gesündere Energie- und Industriegeschichte nun geht. Aber der Übergang, wie sich zeigt, ist holprig und das Gesetz ist mit Sicherheit kein ideales.
Aber es ist eines, auf das man sich dann zumindest einigen konnte, wenn es dann jetzt durch ist, bis spätestens 2038 eben diesen Kohleausstieg tatsächlich zu tun. Es hat ja lange, lange gedauert, bis man zu diesem Kompromiss kommen konnte. Insofern ist es ja vielleicht erstmal auch eine Erfolgsgeschichte.
Wenn wir das international betrachten, auch, es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir gehen einen Weg, wie in wenige Länder gegangen sind. Österreich hatte ja sozusagen eine gewisse Vorreiterrolle, hat aber natürlich auch nie diese schwerindustriellen Kapazitäten gehabt wie wir. Also da könnte man sagen, im internationalen Kontext ein bisschen Vorbildrolle. Wenn man die Debatten im Inneren allerdings betrachtet, könnte man eben auch sagen, es wäre sinnvoller gewesen, die Politik hätte transparenter gemacht, wer was bekommt und vor allem warum. Also das Umbauen meint ja, man muss einen Navigator einschalten und mir scheint dieser Navigator noch ziemlich langsam und noch nicht klar. Wir haben jetzt eben gerade in der Kombination des Kohleausstiegsgesetzes und der Corona-Steuermaßnahmen noch zu wenig Steuerung in eine soziale und in der Tat eben ökologische Perspektive. Da machen andere Länder in Einzelmaßnahmen uns durchaus noch was vor.
Aber 40 Milliarden Euro sollen verteilt werden im Zuge dieses Ausstiegs. Ist ja nicht wenig Geld, im Gegenteil sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld soll den Regionen ja zugutekommen, die umstrukturieren müssen, zum Beispiel die Lausitz, dass da die Lichter nicht ausgehen. Die Kritiker sagen aber, dieser Kompromiss, der gefunden wurde, ist verwässert worden. Das sagt zum Beispiel Felix Mattes, der Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik vom Öko-Institut.
Dieser sehr fein austarierte und extrem schwer ausgehandelte Kompromiss ist jetzt in der Umsetzung durch Bundesregierung und dann ab heute auch durch Bundestag und Bundesrat so verwässert worden, dass eben dieser angestrebte gesellschaftliche Konsens wohl nicht längerfristig zustande kommt.
Muss man das so sehen?
Ja, ich glaube, da sind viele Stolpersteine jetzt. Wie gesagt, das Primäre sollte nicht sein, die Firmen, die die Energiewirtschaft getragen haben, zu sanieren und möglicherweise die Aktionäre, sondern das Erste muss sein, die Bevölkerung der betroffenen Regionen auf einen Weg in die Zukunft zu führen. Sonst kriegt man auch nicht die Zustimmung. Wie schwer das ist, kann man in den letzten 20 Jahren im Ruhrgebiet ja sehen, dass das Ruhrgebiet heute teilweise fast wie eine Parklandschaft anmutet, ist älteren Leuten wie mir, die das andere kennen, ja, mit Rauch und Gas und Staub, fast wie ein kleines Wunder. Aber da
das
ist in der Tat
natürlich
noch
aber
zu wenig
auch gelingen in diesen Regionen, um die es jetzt geht. Eben gerade, weil man gesehen hat, dass es im Ruhrgebiet gelungen ist.
Es gibt Ansätze. Wir sehen aber auch gleichzeitig eben gerade an bestimmten politischen Stationen sozusagen, dass es eben auch Probleme gibt. Es ist kein Zufall, dass gerade in diesen Regionen des Umbruchs Menschen auch anfällig sind für rechtspopulistische Formulierungen, weil sie das Gefühl haben, sie werden irgendwie doch im Stich gelassen. Das gilt für NRW wie für die Lausitz.
Gut, das kann aber kein Grund dafür sein, einen Strukturwandel, der doch irgendwie wichtig ist, nicht voranzutreiben.
Im Gegenteil. Man müsste ihn sozusagen noch transparenter machen, noch aktiver. Und vor allem, es gibt ja das schöne Wort von der Teilhabe, das müsste intensiver betrieben werden. Und da müsste ein intensiveres Zusammenspiel vom Bund, Land und Bezirk oder Region noch ins Werk gesetzt werden.
Sagt Wolfgang Kaschuber, heute hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur.